Letzten Freitag fand im Amtsgericht der erste Prozess zur Räumung des Schlossberg Ring 9 und 11 statt. Anklage, Hausfriedensbruch. Beteiligte als Richterin Frau Nötel, als Zeugen Herr Sandner und Herr Ernst von der Bullerei, Herr Westerfeld als Haus- bzw. Grundstücksbesitzer und schließlich das Frauenhaus Schlossbergring.
Bevor wir jetzt auf den Prozessverlauf eingehen, lese ich jetzt erstmal die Prozesserklärung vor. Die Räumung des Schlossbergring 9 und 11 im letzten Sommer steht nicht nur für die massive Zerstörung von billigem Wohnraum. Schon seit Jahren fällt in Freiburg immer mehr Wohnraum Kapitalinteressen zum Opfer. Die neuesten und sichtbarsten Beispiele hierfür sind der Abriss des Kaiwex für die Commerzbank, der Abriss von zwei Wohnhäusern in der Talstraße 8 für gewinnträchtigen Neubau, die Herumspekuliererei mit der Wonnhalde und die völlige Umwälzung des Grüns und des Seelandviertels für die KTS. Mit der Räumung wurde aber auch ein Ort zerstört, der Raum bot für unterschiedlichste gemeinsame Entwicklungen. Ziel war es, verbindliche Beziehungen untereinander zu schaffen, in einem gemeinsamen Alltag, in einer gemeinsamen politischen Arbeit. Gleichzeitig war das Frauenhaus Schlossbergring 9 Anlaufpunkt für einzelne Frauen und Frauengruppen. Das Haus bot die Möglichkeit zur Vernetzung und Verwirklichung unserer Ideen und Bedürfnisse. Ein Beispiel dafür war die Vorbereitung und Umsetzung der Frauenwoche 87. Die Räumung richtete sich vor allem gegen diese Art zu leben. Denn die genormte Realität, der vorprogrammierte Alltag, soll anders aussehen. Alltag hier heißt Konkurrenz, Hierarchie, Leistung, heißt Kälte, Computer, Funktionalität und vor allem Isolation. Besonders stark davon betroffen sind Frauen. Verstärkt wird in letzter Zeit versucht, die Frau aus dem öffentlichen Leben zurück in die traditionellen Bereiche der Familie zu drängen. Die neue Propagierung der Mütterlichkeit, die chronische Unterbezahlung und Nichtbezahlung der Frauenarbeit, Entwicklung von Computerheimarbeit, von Teilzeitarbeitsverhältnissen sind nur einige Indizien dafür. Einige Alibi-Frauen sollen den Eindruck erwecken, dass grundsätzlich Chancengleichheit besteht. Wohnraumpolitik wird zum Kontrollinstrument für diese Familienpolitik, indem sie Lebensraum, falls Frau den so nennen will, nur in Form von für die Normalfamilie zugeschnittenen Wohnungen schafft. Die Alternative sind die überall aus dem Boden sprießenden Einzimmer-Apartments, die jede Form von gemeinsamem Leben und Wohnen unmöglich machen. Wer in diese Kategorie nicht reinpasst, wird ausgegrenzt. An den vom Staat gerne als Randgruppen bezeichneten Ausländerinnen, Arbeitslosen, Alten, Alleinerziehenden haben Frauen den größten Anteil. Geringe Mietzahlungsfähigkeit und geringe Zugangschancen zu Wohnungen bestimmen die Schwierigkeiten von Frauen am Wohnungsmarkt. Frauen sind aber nicht nur davon betroffen, dass sie die hohen Mieten nicht zahlen können, sondern auch von den ihnen entgegengeschlagenen Vorurteilen. Im gängigen Frauenbild der Gesellschaft kommen Frauen, die alleine oder nur mit Frauen leben wollen, nicht vor. Jede Frau, die schon einmal eine Wohnung gesucht hat, kennt die plumpe bis obszöne Anmache, die Anspielungen und Einmischungen der Vermieter. Das Recht dazu leiten sie aus ihrer privilegierten Stellung als Hausbesitzer und Mann her. Durch die Räumung konnte zwar ein weiterer Ort zerstört werden, der es uns erlaubte, der gängigen Realität hier etwas entgegenzusetzen. Aber nicht zerstört werden konnte unser Wille, uns Lebensformen zu erkämpfen, die unseren Bedürfnissen entsprechen. Zunächst sah während der Verhandlung alles gar nicht so schlecht aus. Die Prozesserklärung konnte verlesen werden und Richterin Nötel verhielt sich korrekt bis verständnisvoll. Hauptpunkt der Verhandlung war die Vernehmung des Zeugen Westerfeld. Noch einmal wurde die profitgierige Vorgehensweise des Besitzers Westerfeld deutlich. Die Unterlassung der Instandsetzung der Häuser, um Miete zu vertreiben und um eine Abrissgenehmigung von der Stadt zu erzwingen. Die mutwillige Zerstörung von Wohnraum unter dem Vorwand eines Standsicherheitsgutachtens. Und schließlich Westerfelds zwielichtiges Spiel mit der Besetzung. Die Besetzung damals kam Westerfeld als Druckmittel gegen die Stadt nur gelegen, um entweder den Kaufpreis in die Höhe zu treiben oder eine Abrissgenehmigung zu erhalten. Vor diesem Hintergrund kam kurz nach der Besetzung im Dezember 1984 die Duldungserklärung zustande. Die Tatsache, dass er genau diese Duldungserklärung wenig später, Anfang 1985, widerrufen wollte, heißt nicht, dass ihm die Besetzung plötzlich nicht mehr lieb war, sondern ihm wurde aus ganz anderen Gründen plötzlich Angst und Bange. Westerfelds Anwälte hatten ihn nämlich darauf hingewiesen, dass er mit der Duldungserklärung auch jegliche Haftung in den Häusern übernehmen müsste, was ihm angesichts der vorherigen Demolierung einiges an Bauchschmerzen bereitete. Während der ganzen Zeit der Besetzung weigerte sich Westerfeld, Räumungsanträge zu stellen. Dies tat er erst, als ihm die Besetzung keinen Nutzen mehr brachte, beziehungsweise er sein Ziel erreicht hatte, eine Abrissgenehmigung. Die Strafanträge, die Westerfeld gestellt hat, nützen ihm persönlich gar nichts, außer dass er damit wohl einige diffuse Rachegelüste befriedigen kann. Selbst Richterin Nökel wies ihn genervt darauf hin, dass er jederzeit, auch noch während der Verhandlung, die Strafanträge zurückziehen könne. Trotz scheinliberaler Verhandlungsführung von Seiten der Richterin und obwohl mehr als offensichtlich wurde, dass Westerfeld nichts gegen die Besetzung hatte, sondern sie im Gegenteil zu seinem Vorteil nutzte, bestand die Richterin am Ende auf dem angesetzten Strafmaß 30 Tagessätze à 10 Mark. Trotz allen unseren Erfahrungen mit dieser Klassenjustiz kamen bei vielen von uns während der Verhandlung abstruse Hoffnungen auf. Die Urteilsbegründung der Richterin brachte dann wohl jede endgültig wieder auf den Boden der Realität zurück. Es wurde klar, dass Eigentum in dieser Justiz vor allem anderen steht. Die Richterin stellte zwar fest, dass Westerfeld wohl alle genannte Schweinereien gemacht habe, aber schließlich sei er ja Geschäftsmann. Der nächste Prozess findet voraussichtlich am 13. April im Amtsgericht statt.